Ihr Lieben, wir reden natürlich auch in anderen Serien über Gewalt oder auch Gewalterfahrungen, aber in dieser Serie ganz explizit nochmal der Hinweis darauf, in dieser Serie und auch in unseren Gesprächen geht es um Themen wie sexuellen Missbrauch, Vergewaltigung, Gewalterfahrungen, die besonders an Frauen vorgenommen werden oder in der Serie nur an Frauen vorgenommen werden. Wenn ihr diesbezüglich sensibel seid oder Vorerfahrungen gemacht habt oder euch damit einfach überhaupt nicht wohlfühlt, dann genau, seid sehr achtsam mit euch, wenn ihr die Folge hört, aber auch, wenn ihr euch dazu entschließen solltet, die Serie zu schauen, falls ihr sie nicht schon geschaut habt. Und genau, achtet auf euch, damit ihr nicht an entsprechende Erfahrungen erinnert werdet oder genau, euch da vielleicht zu viel zumutet.
Popcorn Culture.
Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben.
RevLab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Popcorn Culture. Liebe Serienfreunde und Serienfreundinnen, liebe Netflix-Junkies und auf welchen Streaming-Plattformen ihr euch sonst noch so rumtreibt. Wir sind wieder da. Wir, das sind wie immer der wunderbare Jay, der uns zugeschaltet ist. Hallo, lieber Jay.
Ja, hallo.
Der liebe Manu, der mir hier in Zürich gegenüber sitzt. Hallo, lieber Manu.
Ja, grüß dich.
Na gut. Und ich bin Jana und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Bevor wir euch aber verraten, worum es in dieser Folge von Popcorn Culture gehen wird, haben wir einen kleinen Werbeblock für euch, beziehungsweise eine ganz, ganz herzliche Einladung. Denn ihr könnt uns live erleben. Und zwar im September diesen Jahres, am 6. und 7. September 2025 hier in Zürich zum Podcast Festival, zum RevLab Podcast Festival.
Yes!
Alles wird gut. Das RevLab Podcast Festival. Erlebe an zwei Tagen Live-Aufnahmen von Podcasts wie Unter Pfarrers Töchtern, Kaffeefreitag, Hossa Talk, Die sogenannte Gegenwart und vielen anderen. Mit dabei sind auch Olivia Röllin, Niklaus Branschen, Thorsten Dietz und natürlich das RevLab. Am 6. und 7. September. Kauf jetzt dein Ticket auf revlabfestival.ch. Alles wird gut. RevLab.
Wir sind live beim RevLab Podcast Festival. Der liebe Jay kommt nach Zürich und wir freuen uns, wenn ganz viele von euch Lust haben, vorbeizuschauen. Wir wissen auch schon, worüber wir reden werden. Manu, worüber reden wir denn?
Ja, wir reden über Freiheit und Gefangenschaft, wir reden über List und Tücke, wir reden über einen absolut ikonischen...
Männer über in Anzügen, also in
das auch in Gefängnisanzügen.
Richtig, genau.
Genau, wir reden über Shawshank... Genau, Shawshank Redemption, über einen legendären Film, der buchstäblich auch sprichwörtlich geworden ist. Auf Deutsch heißt er, glaube ich, Die Verurteilten.
Genau, Die Verurteilten, richtig.
Das wird ein Fest,
ja,
hoffentlich
genau.
Mit euch.
Wer ihn noch nicht kennt, sollte ihn sich vor dem Festival unbedingt ansehen, lohnt sich sowieso. Der steht seit Jahren auf der ewigen Nummer 1 der IMDb, der International Movie Database, obwohl er lang nicht so erfolgreich war, wie man wegen Titanic oder Avatar oder sonst wie. Shawshank Redemption ist seit wirklich vielen Jahren die Nummer 1.
Genau, Die Verurteilten. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum wir uns gerade mit diesem Film zum Festival beschäftigen, unser Festival-Motto ist, alles wird gut. Mhm. Und tatsächlich haben wir diesen Film unmittelbar damit verbunden, weil wir gedacht haben, da geht so viel darum, wie man irgendwie das richtige Mindset behalten kann, wie es diesem Menschen, um den es da geht, der im Gefängnis ist, einfach so sich da verhält und damit umgeht mit dieser Situation, in der er ist. Da ist das einfach der Film zu diesem Thema.
Ja.
Und wie
hast du quasi schon unsere Ansage für das Festival kaputt gemacht, weil du sie jetzt schon gebracht hast. Pardon.
Was jetzt?
Ich habe nur gesagt, weshalb wir uns genau mit diesem Film beschäftigen. Ich glaube, das ist total wichtig, weil sonst fragen sich die Leute zwar, es geht um Gefängnis und ihr redet, beim Festival geht es um alles wird gut. Wie geht das zusammen?
Ja. Es ist der Film zum Thema Hoffnung und Resilienz, genau, finde ich echt.
Genau, also, absolut.
Da könnt ihr euch drauf freuen.
So, aber wir haben jetzt auch eine ganz, ganz wundervolle Serie, ein wundervolles Thema, beziehungsweise vielleicht ist wundervoll sogar das falsche Wort, sondern eher wichtig und relevant und ja, einfach auch sehr, ja, ich weiß gar nicht, was ist das richtige Adjektiv?
Störend. Könnte man
auch sagen. Wir reden
aber auch sehr spannend.
Wir reden über eine Serie, die letzten 2017 ist die erste Staffel gelaufen. Einfach die letzten 8 Jahre tatsächlich so die Streaming-Dienste und die Streaming-Plattformen ein bisschen auch bestimmt hat oder da sehr, sehr präsent war und seit 8 Jahren wirklich sehr, sehr gut gelaufen ist und sehr besonders ist inhaltlich. Und der liebe Jay hat schon ganz lange gesagt, wir müssen unbedingt darüber reden und jetzt tun wir es in dieser Folge. The Handmaid's Tale oder auch auf Deutsch Der Report der Magd. Eine dystopische US-amerikanische Dramaserie, die auf dem Buch von Margaret Atwood von 1985, Der Report der Magd, beruht. Beziehungsweise da die erste Staffel ist noch sehr, sehr nah dran und danach öffnet sich die Serie so ein bisschen, aber das war quasi ausschlaggebend. Wir haben dieses Buch von Margaret Atwood 1985 und die Serie ist dem angelehnt, zumindest in der ersten Staffel. The Handmaid's Tale, Der Report der Magd, läuft jetzt oder ist jetzt zu Ende gelaufen. Es gab 6 Staffeln und ist jetzt erstmal für sich beendet, wobei bereits schon angekündigt wurde, dass es eine Fortsetzung gibt, wenn ich da nicht falsch informiert bin. Genau, ein Spin-off.
Ja, sowas, genau.
Tatsächlich hat Margaret Atwood, glaube ich, 2019 The Testament veröffentlicht und es dazu noch ein Spin-off geben wird. Genau, aber wieder zurück zu The Handmaid's Tale. Drama, Dystopie, 6 Staffeln mittlerweile beendet, jetzt gerade. Wann ist die letzte Folge rausgekommen, Jay? Du weißt es besser.
Anfang Juni quasi, Ende Mai. Ende Mai, ja. Also in der letzten Maiwoche kamen die raus, ist also quasi jetzt komplett anschaubar. Das war auch einer der Gründe, warum ich so gedrungen habe, dass wir die jetzt im Juni machen, weil jetzt natürlich die Leute auch noch drüber reden und die vielleicht interessiert, also was wir so für eine Meinung zu dieser Serie haben. Und ja, ich finde, es ist eine wirklich wichtige Serie. Deswegen.
Genau, die 6 Staffeln sind jetzt durch. Es gibt insgesamt, glaube ich, um die 66 Episoden und die Episoden sind auch lang. Also wenn ihr die Serie gucken wollt, ihr habt einiges vor euch, falls ihr sie noch nicht kennt. Die Idee und auch Drehbuch und ähnliches stammt von Bruce Miller. Der hat das, glaube ich, die Idee gehabt und hat das dann auch weiter umgesetzt. Ich habe schon gesagt, es beruht auf einem Buch von Margaret Atwood, Der Report der Magd. Und ich habe schon gesagt, es ist eine dystopische Serie. Und du hast es auch schon angekündigt, Jay, verstörend. Und es macht nicht so wirklich Freude, diese Serie zu sehen. Hm. Bevor wir vielleicht kurz sagen, wie der Aufbau ist, aber wie sozusagen die Idee dieser Serie ist, so eure ersten Gefühle dazu?
Ja, ich habe die Serie mit großen inneren Schmerzen angeguckt. Also das ist mir selten so schwer gefallen, eine Serie wirklich, wirklich durchzuziehen. Ich bin nicht fertig geworden mit allen Staffeln, muss ich jetzt auch gerade bekennen, weil ich auch, ehrlich gesagt, ich habe den Teaser geguckt, schon vor Jahren, immer wieder mal ein bisschen verfolgt, neue Staffel und so. Und ich habe es nie fertig gebracht, das wirklich anzusehen, weil ich schon alleine aufgrund des Serienteasers eine derartige Beklommenheit wahrgenommen habe und eine solche innere irgendwie Reserviertheit gegen diese Story. Und wenn der Jay nicht mit einer ihm eigenen Penetranz und Unnachgiebigkeit mich darauf hingewiesen hätte und ich könnte euch jetzt eine Sprachnachricht abspielen, die er mir vor 2 Wochen oder so geschickt hat, wo er richtig angepisst war und mir in der Schweiz sagt man die Knöpfe eingetan hat, also mich richtig gestellt hat und jetzt guckt ihr den Scheiß an und jetzt ist mal keine Ausrede mehr und jetzt haben wir abgemacht, wir sprechen darüber und jetzt guckt das und so. Und der hat mich richtig in den Senkel gestellt und ich habe dann angefangen, das zu gucken und es ist mir wirklich schwer gefallen. Also es ist nicht, weil die Serie schlecht wäre, sie ist eigentlich überragend gut gemacht und die Geschichte ist so captivating, so fesselnd, aber auch in einer derart auch beklemmenden Weise, gerade weil sie unglücklicherweise so aktuell ja. ist. Und das, es ist wirklich, ja, also der langen Rede kurzer Sinn, ich habe sie mit einer eigenartigen Mischung aus Faszination und Beklemmung angeguckt und es war eine anstrengende Erfahrung. Also ich habe nach manchmal 2-3 Episoden am Stück geguckt und dann war ich einfach fix und fertig.
Tremendum ja. und Faszinosum.
Ja, ja, genau.
Ja, also ich kann dem eigentlich nur anfügen, es ist wirklich eine Serie, die nicht so leicht ist zu gucken, aber ich finde sie tatsächlich auch sehr spannend und sie ist unfassbar gut gemacht. Also diese dystopische, fundamentalistische Welt wird einem wirklich so nahe gebracht, dass man echt das Fürchten lernt, ja. quasi. Und die Schauspieler sind so großartig und die spielen so intensiv, einfach an Elizabeth Moss, das ist so deep.
Yeah.
Mich hat die wirklich von Anfang an gepackt. Ich habe sie auch die erste Staffel, als sie rauskam, geschaut und dann immer wieder und habe jetzt nochmal auch in Vorbereitung für unsere Aufnahme hier in den letzten 2 Monaten tatsächlich die ganzen 6 Staffeln dann nochmal nicht am Stück, aber gesehen, weil ich gerne die ganze Geschichte haben wollte, weil ich die so wichtig finde ja. und so stark erzählt und so eindringlich und ich halt gerade finde, gerade wir kirchlichen Menschen müssen diese Serie sehen, weil sie einfach die Abgründe deutlich macht, in denen Religion abrutschen kann.
Ja. Ja. Und du, Jana?
Ich hatte keine Freude.
Hm.
Ich hatte einfach keine Freude. Und ich sehe alles, was du sagst, Jay, auch natürlich irgendwie vom filmischen, von der schauspielerischen Leistung etc. pp. Und auch von der inhaltlichen Relevanz und Wichtigkeit dessen, was besprochen wird. Und trotzdem war es für mich eine Qual.
Hm.
Und ich bin auch nicht fertig geworden wie du, Manu. Ich habe mir aber natürlich einiges angelesen und angeschaut und auch ein paar, es gibt bei sowas ja auch immer dann schöne YouTube-Videos. So, ich habe mir dann so YouTube-Videos zu den emotionalsten Szenen und sowas angeguckt.
Ja, oh Gott.
Was auch nicht wirklich einfach war, sich dann anzuschauen. Aber ja, es war tatsächlich eine Qual für mich.
Hm.
Es hat keine Freude gemacht, trotz aller Relevanz und allem, was du gerade gesagt hast. Das kann ich natürlich nebeneinander stehen lassen. So, aber damit ihr jetzt auch wisst, worum es geht oder was es inhaltlich ist, dass uns das Manu und mich so gequält zurücklässt. Jay ist mit Abstand der Versierteste in Bezug auf diese Serie. Ihr habt es vielleicht jetzt schon von unseren ersten Statements ein bisschen rausgehört. Würden wir dich einmal kurz bitten, Jay, uns mal kurz inhaltlich eine kleine Einführung zu geben, beziehungsweise wie ist denn das Setup und worum geht's eigentlich? Worum geht's in The Handmaid's Tale?
Die Serie beginnt damit, dass wir eine Familie auf der Flucht begleiten in ihrem Auto, die dann einen Unfall bauen und du merkst, die werden verfolgt. Du weißt nicht von wem und was da los ist und sie flüchten dann zu Fuß in den Wald, wo sie dann irgendwann gestellt werden von bewaffneten Männern und der Frau Elizabeth Moss, also die Hauptdarstellerin June Osborne. Ihr wird ihr Kind entrissen und es ist alles ganz furchtbar. Und dann gibt's einen Cut. Und wir sehen sie in einem Gewand, in einem roten Gewand mit so einer weißen Haube, alles so ein bisschen an den Puritanismus des 18. Jahrhunderts erinnernd, sehen wir sie, wie sie quasi nun bei einer Familie lebt und deren sogenannte Magd geworden ist. Mhm. Sie heißt, sie wird jetzt nur noch Off-Fred genannt. Wie das zustande kommt, dafür brauchen wir auch noch ein paar Folgen. Aber das ist so ein erster Moment. Also das kann man hier ja durchaus erzählen. Ich glaube, die erste Staffel können wir durchaus spoilern. Nämlich diese Mägde, und sie ist nicht die einzige, das ist ein ganzes System dieses Überwachungsstaates, muss man sagen, ist quasi die werden immer nach dem Vornamen des Hausmannes, also des Patriarchen benannt. Off Fred, also von Fred. Ne? Und es klingt am Anfang so, als wäre das ein Name. Ich heiße Offred. Und später kriegst du mit, da heißen andere dann Off Glenn, Off Peter oder so. Mhm. Ja, und wir sind dann hineingeworfen in eine Welt, die sehr christlich ist oder sich sehr christlich gibt, sagen wir mal lieber. Auf jeden Fall viel mit Bibelstellen hantiert. Und du merkst aber relativ schnell, das ist ein Überwachungsstaat, der wirklich quasi, also, und das ist das moderne Amerika. Das kann man vielleicht noch dazu sagen. Also, der Roman kam ja 1985 raus. Ich denke, das war kein Zufall, weil ein Jahr vorher ist ja das berühmte Orwell-Jahr, 1984. Und ich nehme an, dass Frau Atwood
hat sie schon gesagt, ja, hat sie.
Das in die Gegenwart transportieren wollte, ja. Was Orwell entworfen hat.
Hat sie schon gesagt, hat sie. Also genau darum ging es, ja.
Ja, hat sie gesagt. Ja, ja. Das habe ich jetzt nur so mir selber gedacht. Aber gut, und diese Welt ist quasi unsere Welt heute. Also es ist keine Zukunfts-Science-Fiction mit Raumschiffen und fliegenden Autos oder so, sondern es ist unsere Welt heute. Und wir erfahren dann in Rückblenden in der ersten und zweiten Staffel, wie Amerika in diesen national-christlichen Überwachungsstaat gekippt ist, wo Frauen überhaupt keine Rechte mehr haben. Frauen dürfen nicht lesen und nicht schreiben, und zwar alle Frauen. Und die Welt ist sehr patriarchal organisiert. Da gibt's die Commander, es gibt dann höhergestellte Frauen, das sind die Frauen, die Wives der Commander. Dann gibt's sogenannte Ants, die sich darum kümmern, dass diese Mägde ausgebildet werden. Dann gibt es Bedienstete, die heißen Marthas, ne, nach dem biblischen Namen der Martha, die Jesus bedient hat. Im Lukas-Evangelium lesen wir ein bisschen was über die. Genau. Und das ist die Welt erstmal, totale Überwachung. Und das Perfide, was wir dann rausfinden, ist, dass diese Mägde, also nee, was wir rausfinden, ist, warum das Ganze gekippt ist. Ist, weil es immer weniger Kinder gibt. Also ja. Aus irgendeinem Grund hat die Geburtenrate drastisch abgenommen. Es kriegen nur noch ganz wenige Frauen Kinder und oder gar gesunde Kinder. Also oft sterben die dann bei der Geburt oder so. Also eine dramatische Situation, die weltweit existiert. Und eben solche, und das haben dann so national-konservative christliche Gruppen zum Anlass genommen, sozusagen die amerikanische Gesellschaft wegzuputschen und eben diesen Staat, der nennt sich Gilead, zu gründen. Also es gibt keine USA mehr oder es gibt nur noch zwei Staaten, die auch im Krieg mit Gilead sind. Der Rest ist dieses Ding. Und nun ist die Situation folgende. Diese Mägde, das sind lauter Frauen, die schon mal Kinder bekommen haben, also die fruchtbar sind. Und die werden nun in diese höhergestellten Familien geschickt, um dort in einer sogenannten Zeremonie einmal im Monat, wenn sie ihre fruchtbaren Tage haben, mit dem Kommandanten zu schlafen, ist eigentlich zu schön ausgedrückt. Also quasi in einer Zeremonie von ihm begattet zu werden. Und das ist eine ganz furchtbare Sache, weil dort wird am Anfang die Bibelstelle gelesen, wo die Magd von Jakob im Alten Testament ihm Kinder gebärt. Und dann ist die Frau, die hält die Magd sitzt auf dem Schoß der Ehefrau und wird dann von der Frau festgehalten und der Mann begattet sie oder man muss eigentlich sagen, vergewaltigt sie. Und das ist schon ziemlich krass, auch das kriegt man relativ schnell am Anfang auch mit. Das ist ja sozusagen eins der Hauptthemen dieses Staates, den es ja gibt, um die Kinder, um die Gebürtlichkeit zu fördern. Und die sind auch sehr erfolgreich damit. Ja. Das ist sozusagen, das kriegt man dann in den folgenden Staffeln raus. Die Welt guckt dann tatsächlich nach Gilead, weil dort die Geburtenrate nach oben geht. Unter anderem eben aufgrund dieses Rituals, was sie dieser Zeremonie, heißt das dort, eingeführt haben. Kurz noch vielleicht so viel. Es geht um diese Off-Fred, June Osborne und um ihre Freunde, um ihre anderen, Kolleginnen, ihre befreundeten Mägde, die woanders sind. Es geht um diese Familie, die Ehefrau von dem Mr. Waterford, also Fred Waterford, Serena Waterford ist auch eine ganz interessante Figur, die eine ganz interessante Entwicklung macht über die ganze Serie hinweg. Man ja, ich will gar nicht zu viel verraten. Und das, und eine der spannendsten oder eine der spannenden Dinge dieser Serie ist, dass wir quasi von Staffel zu Staffel mehr von dieser Welt erfahren. Also die wird immer größer. In der ersten Staffel sind wir sehr eng, ne, das spielt in Boston, in einem Vorort von Boston. Da kriegt man gar nicht viel anderes mit und es geht dann, ne, die irgendwelche dieser aus Gilead flüchten dann nach Kanada und so und dann kriegst du dort mit, dass es dort amerikanische Flüchtlinge gibt und so weiter. Also so, die Welt wird immer größer und das Spannende ist halt, inhaltlich geht es in der ganzen Serie darum, wie June Osborne eben versucht zu fliehen und es immer mal wieder kurz davor ist, es zu schaffen, aber es dann doch nicht schafft und so weiter und naja, und ihrer Suche nach ihrer Tochter. Genau, und dabei passieren eine Menge Irrungen und Wirrungen, aber auch ganz wundervolle Szenen, die sehr berührend sind und die auch, das klingt jetzt alles nur düster, aber es gibt durchaus sehr hoffnungsträchtige Dränge in dieser Serie. Genau, und viel mehr will ich gar nicht verraten, weil am langen Ende ist es am stärksten, wenn man quasi ja der Serie folgt, wie sie nach und nach diese Welt auffächert. Hm.
Ja, und ich habe eingangs schon gesagt, dass eigentlich das Verstörende oder Unheimliche bei der Serie ist, dass sie eine sehr unangenehme Aktualität gewonnen hat in den letzten Jahren und eigentlich ausgestrahlt. Die erste Staffel kam 2017, das ist ja, glaube ich, kurz nach der Wahl von Trump gewesen, nach der ersten Wahl. Mhm. Und da hat man schon gemerkt, scheiße, da gibt es zumindest Tendenzen und Äußerungen auch dieser republikanischen Regierung, die irgendwo Parallelen aufrufen zu dieser ganz schrecklichen Herrschaft von konservativ-puritanischen Christen. Und das hat sich ja eigentlich leider, muss man sagen, würde ich sagen, hat sich nur noch verschärft eigentlich. Also jetzt in der zweiten Präsidentschaft von Trump sind ja wirklich auch Anstrengungen da und teilweise erfolgreich gewesen, wirklich feministische Errungenschaften wieder rückabzuwickeln und auch Leute, die sich auch PolitikerInnen, die sich öffentlich in einer Art und Weise äußern, dass man wirklich die ganz unverhohlen von einer Rückkehr in traditionelle Familienrollen träumen und das auch vorgeben wollen und die wirklich, also da muss man sagen, mindestens die Fantasien, die durch solche Statements aufgerufen werden, rücken in eine ganz gefährliche Nähe zu The Handmaid's Tale.
Und das eine ist, glaube ich, dieser feministische Aspekt, der eine gewisse Aktualität hat, und das andere ist ja aber auch dieser religiöse Fanatismus oder dieser religiöse Aspekt, der ja gerade auch wieder in Amerika sehr aktuell ist, wenn man eben so ein bisschen die Instrumentalisierung von vermeintlich religiösen Werten oder Zeremonien irgendwie im Weißen Haus oder sowas, Inszenierungen ja eigentlich eher sieht, um darzustellen, dass man bestimmte Werte vertritt und dass man ein bestimmtes Ideal pflegt und dafür quasi ja Religiosität oder ja bestimmte sehr konservative Werte ja sehr nach außen propagiert fast und dafür eben den Glauben eigentlich nutzt oder instrumentalisiert eigentlich auch. Ja.
Und diese Leute sind dort schon alle sehr, sehr gläubig. Das, ne, die tragen ständig Bibelverse im Mund und die Begrüßung auf der Straße lautet im Englischen under his eye. Also man begrüßt sich nicht mit guten Morgen, sondern mit unter seinem Auge. Mhm. Treffen wir uns hier. So. Und das spielt schon eine Riesenrolle. Und natürlich denkt man auch an das, was man so aus dem Iran kennt. Ne? Dort ist es zwar ein muslimischer Gottesstaat, aber eben auch mit einer Scharia-Polizei, mit Frauen, die in Kluft gesteckt wird und man die nicht mehr erkennen kann und so weiter. Und das Perfide für uns Westler ist natürlich in dieser Serie vorgeführt zu kriegen, wie so etwas quasi auf christlich aussehen könnte. Und wie sich sowas quasi naja, wie man sowas dann eben auch religiös rechtfertigt, wie das ja auch meinetwegen in einem Staat wie Iran oder so ja auch eben sehr religiös gerechtfertigt ist, wie dort die Frauen unterdrückt werden und so weiter. Nur das wollte ich auch nochmal nennen. Also es gibt ja diese Vorbilder, wo das auch tatsächlich quasi, also bis jetzt vielleicht auf diese Geburtensache, aber vom Staat her sehr, sehr ähnlich läuft.
Ja, und ich habe hier zwei Folgegedanken, oder das eine ist, ich finde, das wird in der Serie eigentlich unheimlich plausibel dargestellt, diese Entwicklung. Also am Anfang denkt man ja, du hast das ja schon jetzt nacherzählt, diese Flucht, und dann merkt man, scheiße, die sind da in einem Gottesstaat, in dem quasi die Regierung alle überwacht und ein Klassensystem schafft mit den Patriarchen an der Spitze und so. Und du denkst ja, okay, das ist jetzt halt einfach diese fantastische Versuchsanordnung. Und dann gibt's ja immer so Rückblenden. Und in den Rückblenden wird erzählt, wie das gekippt ist. Und das Raffinierte finde ich auch, und ich fand das eigentlich auch von dieser Autorin ein ganz sensationelles Gedankenexperiment. Was machen wir, wenn die Fruchtbarkeit derart nachlässt, dass eben wirklich fast keine Kinder mehr zur Welt kommen? Und bis jetzt, ich bin nicht zu Ende, habe die Serie noch nicht zu Ende geguckt, aber bis jetzt ist eigentlich offen geblieben, ob das Problem bei der Unfruchtbarkeit der Männer liegt, die quasi deren Samen quasi das nicht mehr hergibt, oder ob das an den Frauen liegt. Aber auf jeden Fall kommen fast keine Kinder mehr zur Welt. Und sich das mal vorzustellen, okay, was macht man dann? Dann wird ja quasi die Fruchtbarkeit ein Stück weit zur neuen Währung. Und dann muss man sich überlegen, wie geht jetzt der Staat damit um, und wie das nachgezeichnet wird. Ich fand das nicht unplausibel, wie es dann, es gibt ja feministische Aufstände und Demonstrationen, die dann gewaltsam niedergeschlagen werden und wo man merkt, die Schlinge zieht sich langsam Stück für Stück zu. Und ich fand das nicht unplausibel. Und das Unheimliche, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, aber bei mir war genau diese Verquickung mit diesen religiösen Motiven, war das, was mir das Anschauen so schwer gemacht hat. Das war für mich das, was mir so den Magen umgedreht oder den Hals zugeschnürt hat, diese Vergewaltigung von diese monatliche Vergewaltigung von Frauen, begleitet von einem liturgischen Lesen von Bibelstellen. Und da wird dann dann wird alttestamentliche, diese Geschichte von, was war das nochmal, von der
Rahel,
die dann irgendwie unfruchtbar war, und dann wurde die Magd quasi beigezogen, diese Geschichte mit den alttestamentlichen Geschichten halt, mit den Nebenfrauen, die man dann beigezogen hat, um Nachkommenschaft zu erzwingen quasi. Und dass diese Verquickung mit Segensworten, mit frommen Floskeln und etwas ganz Abgründiges, Grässliches, das geschieht, dass da christlich getauft wird mit diesen Formen. Das hat mir besonders zugesetzt.
Jana, wie ging dir das? Gerade so als Frau, wenn ich mal fragen darf. Ich nehme an, das ist noch um einiges schwieriger.
Also jetzt erstmal ploppen bei mir ganz unterschiedliche Sachen auf zu dem, was Manu gerade gesagt hat. Ich musste gerade an, ich glaube, es ist Südkorea denken. In Südkorea ist tatsächlich genau dieses Problem sehr akut. Also ich glaube, es ist Südkorea, dass da es einfach keine Kinder mehr gibt. Und die Konsequenz da ist aber einfach, dass diese Bedeutung von Kindern nicht aufgeladen wird, sondern Kinder werden einfach immer mehr abgewertet. Das finde ich auch ganz spannend. Das fiel mir jetzt gerade ein zu dem, was du gesagt hast. Dieser Mindshift hin zu, die Fruchtbarkeit der Frau wird dann irgendwie hochgeachtet und das ist quasi ein Wert.
Ja.
Und in Südkorea ist quasi jetzt so die Entwicklung so, dass Kinder in Restaurants häufig nicht mehr erlaubt sind. Dass es keine Spielplätze mehr gibt, weil man den Raum für andere Menschen braucht. Und dass ja es viel weniger Schulen gibt. Also es gibt einfach keine Orte mehr, wo Kinder sein dürfen. Das quasi tatsächlich, und das ist eine reale Entwicklung, die jetzt gerade schon stattfindet, dass da quasi die Menschen keine Kinder mehr kriegen. Und deswegen werden aber die Menschen, die alt sind, mehr aufgewertet, und Kinder werden mehr und mehr, sind quasi nicht die Zukunft, sondern werden mehr und mehr aus dem Gesellschaftsbild verdrängt oder auch verbannt. Das quasi nur als kurze kurzer Gedanke noch zu dem, was du eben gesagt hast. Und dann auch zu dem, dieser Verbindung zwischen Religiosität und ja, einfach einer patriarchalen Gesellschaftsstruktur, die mit systemischer Vergewaltigung arbeitet, weil das ist es. Da musste ich gerade daran denken, dass es diese Szene gibt. Ich weiß nicht, in welcher Staffel das ist, aber diese Phase, in der eben die Frau von dem Waterford sagt, dass Frauen doch zumindest die Bibel lesen müssten, wenn so viel, was sie tun, auf Grundlage der Bibel geschieht, Serena. Und sie sagt dann, man müsste doch irgendwie, sie als Frauen müssen doch zumindest, weil sie dürfen auch nicht lesen, sie müssen doch zumindest die Bibel lesen dürfen. Und dann ist sie vor diesem Gericht, vor diesen Männern, vor diesen führenden Commanders und fängt an, die ersten Verse des Alten Testaments zu lesen, also aus der Bibel vorzulesen. Und sie wird dann aber tatsächlich danach auch bestraft dafür oder gefoltert, beziehungsweise ihr wird ihr kleiner Finger abgeschnitten deswegen. Das ist quasi die Szene, die mir gerade noch dazu aufgeploppt ist. Erstmal so als kurze Reaktion auf das, was du gesagt hast, Manu. Und dann auf deine Frage hin, Jay, wie das ist, als Frau das zu gucken. Naja, es ist das, was ich gerade gesagt habe, ist ein System, was oder eine Struktur, die mit systemischer Vergewaltigung arbeitet, die Frauen ja auch einfach nicht als Individuen in irgendeiner Art und auch Weise ernst nimmt, sondern so wirklich aufs Niedrigste verobjektiviert, nämlich auf die Fähigkeit, Kinder zu gebären. Ja. Die Vergewaltigungsszenen sind einfach so schlimm. Ich habe ja das vorhin schon gesagt, es ist eine Qual, finde ich, das anzugucken. Und das Ganze mit einer Legitimation aus der Bibel heraus oder die irgendwie biblisch begründet wird, wo ich als Theologin auch denke, so, wo ist die ich hoffe nicht, dass irgendeine Gesellschaft so weit ist, dass sie da die falsche Abzweigung nimmt, um das so einfach zu formulieren. Oder dass im Christentum das irgendwann so weit kommen kann, dass ganze Gesellschaften oder Länder sich so entwickeln, aus der Bibel das zu machen, was da dargestellt wird.
Naja, Entschuldigung, ich dachte, du wärst fertig.
Nee, und gleichzeitig ploppen dann bei mir natürlich parallel auch die Geschichten auf, die es natürlich auch in Amerika gibt, in Utah, mit viel Ehen und Ähnlichem und das, was es da im religiösen Bereich nicht schon alles gibt, wo es eben genau schon in die Richtung sich entwickelt, wo Frauen quasi dazu da sind, um dem Mann Kinder zu gebären und möglichst viele Kinder zu gebären und dem Mann zu dienen und in einem patriarchalen System einfach eingepfercht werden. Genau, ja.
Ja, ich wollte dazu sagen, ich meine, das wird der Religion auch immer wieder auch zu Recht vorgeworfen, finde ich. Ich finde, die religiöse Geschichte ist zumindest, also mindestens auch, wenn nicht sogar vorwiegend, eine sehr blutige und auch gerade gegen Frauen. Also wenn man dran denkt, Hexenverfolgungen, Hexenverbrennungen und so weiter. Und das waren ja durchaus alles eben auch christliche Gesellschaften, ne? Ich will damit sagen, manchmal finde ich das ein bisschen romantisch, wenn irgendwelche Christen davon sprechen, ja, aber wir haben doch einen Gott der Liebe und unser Gott, der ist nicht so schlimm wie andere Götter. Und dann meinen sie in der Regel dann die muslimische Welt, meinetwegen so, heutzutage.
Ja.
Und dann denke ich immer, naja, also ohne die Aufklärung, ohne das Zeitalter der Aufklärung, die darauf gedrungen hat, Kirche und Staat zu trennen, würden wir heute noch in einer Welt leben, wo sich Kirche und Staat eben verquickt und dabei manchmal gute Dinge bei rauskommen. Also ist ja nicht die ganze Kirchengeschichte ein einziges Desaster. Da gibt es auch ganz wundervolle Momente. Aber wo auf jeden Fall, wenn sich Macht mit Religion vereint, das geht meistens gerade für Frauen nicht gut aus. Von daher bin ich sozusagen, also finde ich die Serie auch in der Hinsicht so so wichtig als ein Mahnmal, ja. Weil wir nun, keine Ahnung, seit dem Zweiten Weltkrieg und so weiter denken wir, ja, die Welt ist liberal geworden und bla bla bla, ist sie ja gar nicht. Mhm. Und auch in unseren Gefilden, wie man in Amerika sieht oder überhaupt an dem ganzen Rechtsruck in Europa zurzeit, also das kann alles wieder auf der Tagesordnung stehen. Yeah. Das muss man sich klar machen. Deswegen finde ich diese Serie als Mahnmal und als dystopische Ausmalung von dem, wo es hingehen kann,
ja,
so wichtig.
Also ich denke, man muss halt eben wirklich beides sagen. Man muss sagen, dass das Christentum im Besonderen in der Antike zu einer enormen Aufwertung der Würde und Eigenständigkeit und des Lebensanspruches von Frauen und Kindern beigetragen hat. Das ist ja, was jetzt Historiker wie Tom Holland und andere aufzeigen, wie wir uns gar nicht mehr vorstellen können in einem römischen Reich, wie abgewertet und wie instrumentalisiert Frauen und Kinder in diesen Gesellschaften waren. Und da war das Christentum wirklich eine familienethische und sexualethische Revolution und sogar die Idee der Monogamie und der quasi der Familie, der christlichen Familie war im Grundgedanken eine Idee, die zum Schutz und zur Sicherung von Frauen und Kindern gedient hat. Und viele auch heute konservative ChristInnen, die heben das jetzt natürlich sehr dankbar hervor. Da ist Tom Holland der große Shootingstar, weil er aber zu Recht auch zeigt, welche Frauen- und kinderrechtliche Revolution das Christentum auch mitgebracht hat. Aber man darf und soll das sagen, aber man muss halt auch sagen, dass durch die ganze Christentumsgeschichte hindurch eben auch dann eine Rollenzuschreibung gerade an Frauen sich durchzieht, die eben nicht zur vollen Entfaltung von Frauenrechten und so geführt hat und dass viele Frauenrechte auch dem Christentum und der Kirche abgerungen werden mussten. Also das muss man auch sagen, dass da Tendenzen bis heute, jetzt gerade im amerikanischen Evangelikalismus, Tendenzen vorherrschen, quasi Stichwort Biblical Manhood and Womanhood und so. Da gab's so richtige auch Interessensgemeinschaften in evangelikalen Kreisen, die sehr, sehr deutlich daran festhalten, dass die Frau eben schöpfungsordnungsmäßig an das Heim gebunden ist und quasi von ihrem Naturwesen her dazu berufen, bestimmt und geschaffen ist, um zu Hause sich um die Kinder zu kümmern und der Mann dazu, um nach außen in der Welt quasi Beziehung zu pflegen und Geld zu verdienen. Also das wird da sogar schöpfungstheologisch festgeschrieben.
Ich kann sagen, oder die Frau ist böse, weil sie auf Eva zurückgeht und Eva ja Adam verführt hat, ganz ja, klar.
Ja, genau. Ja, genau. Also, mit der größeren Versuchlichkeit. Also genau.
Den Move macht ja sogar Paulus.
Ja, und Fun Fact oder überhaupt nicht Fun Fact, also ich habe das in meiner evangelikalen theologischen Ausbildung, die ich ja vor meiner Uni-Ausbildung gemacht habe, da habe ich das bei unserem Alttestamentler noch gehört. Der hat gesagt quasi, die Frauen, das sieht man schon in der Versuchungsgeschichte, sind empfänglicher für die Versuchungen des Bösen, sogar für das Dämonische und Satanische empfänglicher. Deshalb bedürfen sie des Schutzes des Mannes, der sich vor sich stellt und sie müssen sich quasi einordnen in diese biblische Familienordnung unter dem Schutz des Mannes, da ist der Platz, an dem sie leben und aufblühen können.
Oder,
also das habe ich so gelernt.
Oder andersrum, ja? Weil die Frauen das die Versuchung sozusagen sind, muss der Mann oder ist sie böse oder böser und der Mann muss sich sozusagen vor ihrer Leiblichkeit oder vor ihrer Körperlichkeit in Schutz nehmen und deswegen muss sie quasi möglichst streng gehalten werden, damit sie eben nicht noch zu weiterer Versuchung führt.
Ja, das gibt's auch. Das ist ja in der Serie übrigens auch, ich finde das eine ganz eigentümliche Spannung, dass einerseits die Frauen, jetzt gerade die Mägde, durch diese langen Kluften eigentlich ein Stück weit entsexualisiert werden. Also es gibt ja auch ganz viele beklemmende Szenen, in denen die Protagonistin die June Osborne zum Beispiel auf dem Klo sitzt oder so oder sich umziehen muss. Und dann sieht man, sie hat so diese Mormonenunterwäsche quasi an, so diese langen, also quasi diese Spitalunterwäsche, so das Gegenteil von körperbetont und sexy oder so, sondern einfach diese funktionalen Baumwollgeschichten, lang und schlapprig und so. Und auch die ganzen Gewänder, die Frauen werden ein Stück weit entsexualisiert, die Frauenkörper werden unter diesen Umhängen verborgen und gleichzeitig ist es natürlich auch eine wahnsinnige, wie sagt man dem, es ist eine Instrumentalisierung weiblicher Körper durch diese Zeremonie, in der dann versucht wird, eine Schwangerschaft herbeizuführen und die Frauen werden in dem Sinne auch wieder dann sexualisiert oder als
ein Objekt der Fruchtbarkeit.
Der Fruchtbarkeit. An einer Stelle heißt es, werden Frauen, glaube ich, sogar beschrieben in dem Buch oder in der Serie als Gebärmütter auf zwei Beinen.
Ja.
So.
Genau. Frauen werden quasi zu Fruchtbarkeitsobjekten instrumentalisiert.
Ja. Und ohne, das stimmt, es ist nicht eine Sexualisierung im Sinne von Lust, weil es ist ja auch diese Vergewaltigungsszenen sind ja programmatisch so angelegt, völlig lustbefreit und die Frau, die Gattin des Hausherrn sitzt hinter der Magd und hält ihre Arme und wohnt diesem Akt bei und der Hausherr darf eigentlich keinerlei Lust zeigen. Er hat sogar die Hände hinter seinem Rücken teilweise. Er berührt die Frau nicht. Es geht rein um dieses quasi völlig entsexualisierte oder lustbefreite Schwängern.
Ja.
Ja.
Das Ganze wird dann quasi als ein heiliger Moment beschrieben und genannt.
Ja.
Die heilige Zeremonie.
Ja.
Genau, inszeniert und die Mägde werden dann auch als heilige Wessel, was ist denn das Wort für Wessel auf Deutsch?
Gefäße.
Als heilige Gefäße werden sie genannt. Aber das hat nichts mit ihnen als Persönlichkeit zu tun, sondern so lange, bis sie das Kind geboren haben und abgestillt haben und dann ist wieder rum. Ne? Also das ist schon
krass.
Ja, das ist schon.
Frauen sind quasi Nutztiere.
Ja, genau. Ja, ja, exakt. Ja. Exakt. Frauen werden.
Ja, also eben das gehört jetzt einfach zu den zugespitztesten, auch den entwürdigendsten Momenten auch in der Serie, die ich mit am schwersten zu sehen, anzuschauen fand. Und gleichzeitig muss ich sagen, was mich an der Serie positiv bewegt hat und mir auch nachgegangen ist, ich glaube, ich kann mich an keine Serie erinnern, in der ich so beeindruckt war von der Stärke von Frauen. Also das fand ich schon, wie das umgesetzt ist. Ich war einfach restlos beeindruckt davon, wie die Frauen untereinander, da gibt's auch ganz viele Spannungen und Rivalitäten und ganz viele subversive Geschichten und so, aber die Stärke, die diese Frauen beweisen, diese Widerstandskraft und dann auch die Menschlichkeit und Solidarität, die immer wieder auftaucht zwischen den Frauen, gerade auf der alleruntersten Stufe, wo die Frauen, ich weiß nicht mehr, wo das ist, aber es heißt da immer, die größte Drohung ist, wenn du jetzt nicht gehorchst, wenn du nicht tust, was man dir sagt, kommst du in die Kolonien irgendwie.
Ja, in und die Arbeitslager
ist, quasi. Ich weiß nicht, wo das genau, das sind so Arbeitslager, wo die irgendwie atomaren Müll oder was auch immer aufstöbern und dabei todkrank werden und sterben wie die Fliegen. Und gerade in diesen eigentlich Konzentrationslagern, da finden ganz viele Akte der Menschlichkeit statt, bis hin dazu, dass man dann Tote würdevoll mit irgendwie noch einem Blumenschmuck zu begraben versucht und so. Also das hat mich, die Stärke von Frauen, finde ich, die ist sagenhaft gut inszeniert.
Und das liegt natürlich auch an den Charakteren, weil das sind tolle, auch vielschichtige, ambivalente Charaktere. Ich erinnere nur noch mal an Janine, eine meiner Lieblingsfiguren, die ja irgendwo zwischen irre und sehr verletzlich ist und die und die aber auch darin in ihrer Verletzlichkeit und in ihrem Zerbrechen an diesem System, dem sie hier zu dienen hat, irgendwie so viel Schönheit und Stärke zeigt irgendwie. Mhm. Also, ne, ich finde das so, also das hat mich sehr, sehr berührt einfach, ne? Die muckt erst auf, dann kriegt sie das Auge, kriegt sie ein Auge genommen, um sie zu bestrafen. Mhm. Den Rest der Serie sieht man sie dann immer mit Augenklappe und so weiter. Aber das ist irgendwie dieses System versucht, diese Frauen zu brechen, mhm, und schafft es auch bei einigen, ne? Einige bespitzeln dann auch andere und so, das gibt es natürlich auch. Aber die Serie zeigt es immer wieder, dass das System sich auch an Frauen die Zähne ausbeißt. Und wie stark Frauen sind und wie wichtig das für die Freiheit von allen ist, dass hier Akte des Widerstandes passieren.
Ja.
Ich verstehe das, was ihr sagt. Ich kann das hören. Und gleichzeitig denke ich mir auch so, was ist die Alternative? Also sie, yeah, haben ja keine Alternative. Sie haben eine Stärke und sie müssen sich solidarisieren, weil sie keine Alternative haben. Das ist so ein bisschen das Absurde daran, ne? Also du bist zu einer Stärke gezwungen, wenn du in dieser Situation bist, wenn du weißt, dass du sonst einfach, ja, dein Kind, wie jetzt zum Beispiel bei June, dein Kind nie wiedersehen wirst, wenn du dich nicht irgendwie aus deiner Situation befreist oder irgendwas an deiner Situation änderst. Oder dass du irgendwas tun musst, um nicht monatlich vergewaltigt zu werden. Also klar, ist eine bestimmte Form von Stärke von dir gefordert oder du fällst zum Opfer in diesem System. Also das ist ja so das Perfide an dem, was du auch gerade gesagt hast, so ein bisschen. Also diese Solidarisierung und diese Stärke und diese Beziehung, die die Frauen entwickeln und wie das da dargestellt wird, ist ja einfach notwendig in deren Situation, wenn sich irgendwas verändern soll oder muss oder wenn sie nicht mehr nur zu Nutztieren dieses patriarchalen Herrschaftssystems degradiert werden wollen.
Ja, ja, aber die Alternative ist natürlich ein Zerbruch des, also quasi, wenn der Wille gebrochen wird. Und an manchen Stellen, ja, hat man ja bei June das Gefühl, jetzt haben sie gekriegt. Also ja, als sie ihre Tochter vorführen, die sie vermisst, seit sie getrennt wurden, ja, und sie nicht sehen kann oder nicht berühren, nicht ansprechen kann. Und dann fahren die wieder weg mit ihr und sagen quasi, solange du spurst, lassen wir deine Tochter im Frieden.
Ja.
Und sonst geschieht ja was. Also es wird ja mit allen Mitteln versucht, die Kontrolle über nicht nur den Leibern, sondern auch dem Willen und dem Geist der, ja, Frauen zu gewinnen. An einer Stelle, also es werden ja auch dann Leute umgebracht, die mit ihr irgendwie zu tun hatten, ja, und so, um sie einzuschüchtern. Also ich habe an verschiedenen Stellen kriegt man den Eindruck, jetzt haben sie gekriegt. Und dann gibt sie auch klein bei und sagt da ihren Spruch auf und man denkt jetzt, und dann steht sie wieder auf. Das finde ich schon beeindruckend. Und es ist ja auch, das ist ja auch nicht unrealistisch. Es gibt halt beides bei Frauen und Männern. Menschen, die gebrochen werden und die nur noch ein Schatten ihrer selbst sind oder sich sogar moralisch dann korrumpieren lassen, weil einfach der Druck so erhöht wird. Und dann gibt es andere, die aufstehen und die dem System die Stirn bieten. Mhm. Ja.
Sag mal, ich würde gerne mit euch noch ein bisschen über das Thema toxische Männlichkeit sprechen, weil ich finde, dass, also wenn es eine Serie gibt, die dieses Thema bebildert und wirklich aufs Gruseligste in Szene setzt, dann The Handmaid's Tale.
Ja.
Und ich meine, man sieht hier, wie selbstverständlich Männer davon ausgehen, dass sie die herrschende Rasse sind, dass das so gottgegeben sei. Und man sieht hier, wie Männer dann aber auch in aller Bigotterie, ne, hier mit Bibelsprüchen vorneweg und dann aber doch in den Puff gehen, den es nämlich auch gibt, sogenannt Jezebel dort, was auch geduldet ist, wo sich die Commander dann vergnügen können mit irgendwelchen aussortierten, hübschen Frauen, die dort quasi regelrecht als Prostituierte gehalten werden. Und wie selbstverständlich das für diese Männer ist, dass das so ist. Das fand ich, also das hat mich schon wirklich total erschrocken. die Selbstverständlichkeit. Mhm. Und da habe ich dann manchmal gedacht, ja, auch das ist nicht weit weg von der Welt. Und ja, wie seht ihr das? Also weil die, ich finde, das ist wirklich gut in Szene gesetzt. Also diese, also nicht das, was man toxische Männlichkeit nennt, die Selbstherrlichkeit darin, dass das überhaupt nicht in Frage stellen, dass man nicht auf den Gedanken kommt, sich zu fragen, ist es eigentlich in Ordnung, was ich hier tue? Wisst ihr, was ich meine? Das fand ich super gruselig und für mich als Mann auch sehr, sehr schwierig anzuschauen.
Naja, toxische Männlichkeit ist ja quasi eigentlich aber auch immer eine Zuschreibung von außen, um das dann nochmal kurz auf den Begriff irgendwie kurz einzugehen. Beziehungsweise geht ja auch immer darum, dass man merkt, dass die Muster, in denen man irgendwie gefangen ist, auch zu einem gewissen Leiden führen, beziehungsweise dazu führen, dass für gewisse Dinge kein Raum, so wie Emotionalität zum Beispiel oder Verarbeitung, gesunde Verarbeitung von Traumata und ähnlichem. Da bin ich jetzt, habe ich zu wenig, glaube ich, von der Serie gesehen, als dass ich weiß, inwieweit, dass ich einschätzen könnte, inwieweit die Männer tatsächlich auch darunter leiden, weil ich das Gefühl habe, die leiden nicht wirklich darunter, sondern das ist quasi so ein sich selbst stabilisierendes patriarchales System einfach. Deswegen würde ich jetzt nicht von toxischer Männlichkeit sprechen, sondern eher von einem sich selbst erhaltenden patriarchalen System, was eben unter diesen Bedingungen so funktioniert. Da darfst du nicht ausbrechen, das ist schon klar. Und es gibt natürlich auch die Männerrollen, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, zum Beispiel den Chauffeur Nick zum Beispiel.
Ja, genau, habe ich auch gerade gedacht.
Der sich dann verliebt oder dann amoröse Gefühle irgendwie auch entwickelt. Aber der muss ja trotzdem in dem System weiter funktionieren. Oder das geht dann ja auch nicht für ihn. Ich glaube, er kriegt dann nachher irgendwie auch eine Frau zugeteilt oder wie auch immer.
Ja.
So, das hat keinen Raum. In dem Sinne ist das dann vielleicht dann wirklich toxische Männlichkeit. Aber das, was du jetzt ja eben eher beschrieben hast, ist quasi das in sich stützende patriarchale System, wo eben gewisse Dinge nicht reflektiert werden oder nicht angezweifelt werden, dass es irgendwie auch anders gehen könnte und sich, ja, genau.
Ja, dann habe ich den Begriff wahrscheinlich falsch verwendet. Also ich habe immer gedacht, das meint toxische Männlichkeit, dass du quasi nicht reflektierend davon ausgehst, dass dir etwas zusteht, was dir überhaupt nicht zusteht. Also was niemand dir je versprochen hat und so weiter. Und das, aber dann habe ich den Begriff wahrscheinlich falsch
verwendet. Das sind natürlich Verhaltensweisen, die damit einhergehen oder die dazu führen, dass du gewisse Dinge vielleicht anders verarbeitest oder ein anderes Selbstverständnis hast. Aber genau da.
Ja, ich glaube, es ist schon so Alpha-Male-Gehabe insgesamt mit einigen Ausnahmen von Männern, die eben dann die Gefühle, Empathie und so weiter zulassen und die natürlich in dem System, man kann schon sagen, das ist insofern toxisch, weil sie in dem System dann wirklich ihren Platz nicht finden. Also ja. Die Leute, die da den Ton angeben, das sind quasi die müssen die Führerfigur auch abgeben. Also ich hätte gerne mit euch noch kurz, und du hast das eigentlich schon auch angetönt jetzt, Jay, aber unter diesem Stichwort toxische Männlichkeit, aber ich hätte mit euch gerne noch gesprochen über, ich finde, es gibt einen ganz markanten Kontrast zwischen zwei Figuren, die für mich symbolisch irgendwie stehen. Das eine ist dieser Fred Waterford, eben dieser Hausherr, der, wie du gesagt hast, Jay, einerseits dann Gefolgschaft seiner Frau einfordert, seine Magd eben monatlich vergewaltigt und eine puritanische Herrschaft in seinem Haus führt mit frommen Sprüchen und Bibelzitaten und so weiter und dann nachts abzieht nach Jezebel in dieses Haus, in dieses Freudenhaus und da quasi mit den Prostituierten sein Unwesen treibt und auch die Magd dahin verschleppt und so weiter. Das ist ja diese unfassbare Heuchelei. Also man gibt dann Puritanismus vor und man und Familienwerte und alles und nachts lässt man im Puff die Sau raus. Und also diese Figur und dann diese Aunt Lydia, diese Tante Lydia, weil für mich, ich habe mir das dann überlegt, witzigerweise oder eigenartigerweise ist mir die Tante Lydia unheimlicher als der Fred Waterford. Der ist quasi ein opportunistisches Arschloch, der die patriarchale Weltordnung braucht, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Und wenn dann der Puffbesuch nachts noch drin liegt, da hat er damit überhaupt keine Probleme. Die Schwester und die Tante Lydia, das ist eine True Belieferin. Also die glaubt an das System. Und ich habe witzigerweise zwei Figuren vor. Es passt nicht völlig, aber ich habe ohne Scheiß jetzt, ich habe da immer einerseits Donald Trump vor Augen gehabt und dann die Caroline Lewitt, diese Pressesprecherin. Weil ich wirklich, ich sehe den Leuten ja nicht ins Herz, aber ich habe so das Gefühl, Trump ist wirklich das opportunistische Arschloch. Der ist für Abtreibung, wenn es ihm dient und er quasi nicht keine Kinderzahlungen leisten muss für die vielen Frauen, die er schon begattet hat. Und dann schwenkt er völlig um. Der hat mit Gott und Glaube nichts zu tun, und wenn es ihm nützt, dann wird er für die Evangelikalen from as fuck und so. Das ist einfach ein Opportunist, der spielt das Spiel, und was er nachts treibt, das muss keiner wissen, und man kann auch mal einen Pornostar dann mit einer Abfindungssumme zum Schweigen bringen und so. Der spielt das Spiel, für den ist das alles nicht nur insofern ernst, als es einfach ihm dienen muss. Mhm. Und die Caroline Lewitt, diese Pressesprecherin, ich glaube, die ist wirklich überzeugt von dem Scheiß. Das ist eine gläubige Katholikin, die hat wirklich das Gefühl, Trump ist eine messianische Figur. Und die verteidigt ihn durch alle Böden und legt eine auch Wortgewandtheit an den Tag, um dieses System zu verteidigen. Und mir ist immer wieder die Caroline Lewitt unheimlicher gewesen als der Trump selber. Aber ich weiß nicht, ob es euch genau andersrum geht.
Ja, geht mir mit Lydia auch so. Das Schöne an der Serie ist, dass sie ist die wahrhaft Gläubige. Es gibt dann auch eine Folge, wo wir Rückblenden in ihr Leben sehen und damit auch ein bisschen mehr Verständnis für sie bekommen.
Ja.
Aber die macht eine echte Entwicklung.
Die macht
und
eine
zwar
Wandlung
wirklich
durch, gell?
Und zwar eine wirklich fein gezeichnete, also nicht so rucki-zucki, sondern über alle 6 Staffeln merkst du, wie der Glaube an das System langsam zu wackeln beginnt und wie sie versucht, ihren Mädchen zur Seite zu stehen und die zu doch auch zu schützen und so weiter, bis sie, also die macht eine echte Entwicklung durch bis zum Ende. Und da habe ich dann wieder gedacht, naja, also vielleicht ist das bei wahrhaft Gläubigen aber eben noch möglich. Also, weil das fand ich wiederum glaubhaft. Dass so Opportunisten, die müssen schon, keine Ahnung, das Licht sehen und vom Pferd fallen vielleicht. Wobei in dem biblischen Beispiel das ja auch eher also Saulus von Tarsus ja auch eher eine Entlydia war, auch ein wirklich Gläubiger. Aber ich meine nur, was soll dort passieren, dass die umdenken? Das macht die Serie, finde ich, wirklich schön greifbar, dass bei jemandem, der das wirklich glaubt und dem das wirklich wichtig ist, also der Gott dienen möchte, dass der unterwegs irgendwann zu viele kognitive Dissonanzen, zu viele Dinge, wo man Sachen schluckt, wo man denkt, das geht doch eigentlich nicht, dann doch einen Turnaround hinkriegt. Also das fand ich zumindest sehr beeindruckend und auch saugut gespielt nebenan. Also Ann Dowd spielt diese Aunt Lydia unfassbar gut. Also das ist gruselig und herzergreifend.
Und ich glaube aber, da geht's auch nur durch die Geschlechterdifferenz, also jetzt in der Serie.
Ja.
Weil wenn jetzt die Aunt Lydia ein Mann wäre, dann würde sie ja nicht in dem Maße quasi in diesem System funktionieren müssen. Sie hat ja auch ihre Aufgabe, die sie erfüllen muss. Und wenn sie ein Mann wäre, dann könnte sie sich auch noch in eine andere Rolle zum Beispiel entwickeln oder in eine andere Position entwickeln. Das ist ihr ja als Frau in dem Sinne verwehrt. Also sie kann ja nichts mehr. Sie ist ja kein Nutztier mehr. Sie kann keine Kinder mehr gebieren. Sie ist gehörig, deswegen muss sie nicht in die Kolonien. Also man hätte dann irgendwann keine Verwendung mehr für sie. Und wenn das jetzt eine Rolle eines Mannes wäre, dann wäre diese Entwicklung zum Beispiel gar nicht erst möglich. Also in dieser Serie, glaube ich, funktioniert es nur darüber, dass sie eine Frau ist, die zwar Teil eines Systems ist, aber trotzdem in diesem System noch die Rolle der Frau hat, die, ja, halt die sich nirgendwo anders hin entwickeln kann.
Ja, ja. Ja, also, aber ich, also das sehe ich, das leuchtet mir ein. Ich kämpfe einfach mit dieser Frage, was ist gefährlicher? Mhm. Und ich fand das, Jay, was du gesagt hast, ich will das glauben, so ganz, ich kenne ein paar Leute, das sind wirklich, würde ich sagen, das sind wahre Gläubige, aber ganz fundamentalistisch, und da weiß ich nicht, was doch passieren müsste, um sie von ihrer Selbstgewissheit wegzubringen. Aber vielleicht hast du recht. Ich sage jetzt mal, Leute wie ein Trump, der ist sich selbst das Höchste. Mhm. Und da gibt es im Prinzip nichts, was dieses System erschüttern könnte. Bei Leuten, bei wahren Gläubigen, die anerkennen ja, dass quasi Gott ihnen den Takt vorgibt und sind einfach überzeugt, dass sie nach seiner Musik tanzen. Und wenn irgendetwas sie dazu bringen könnte, zu merken, sie haben zum falschen Lied getanzt, dann wäre tatsächlich vielleicht noch Hoffnung auf Veränderung. Aber ich hab's, also,
aber dafür brauchst du immer was Externes und du brauchst immer irgendwas, was entweder was diesen aufklärerischen Funken, der irgendwie da kommt, den brauchst du.
Ja, das glaube ich auch. Aber ich habe jetzt, um das nochmal ein bisschen zu drehen, Trump und Vance.
Ja.
Da denke ich immer, wenn Trump, ich meine, ich habe ja wirklich für diesen Mann, also ich finde den ja unfassbar, also da müssen wir ja gar nicht drauf eingehen. Das ist wirklich das Menschenverachtendste, was ich mir ausdenken kann. Aber wenn der weg ist und der Vance nachkommt, weil Vance ist ein True Believer, das ist, der glaubt wirklich an das. Ja. Ich glaube nicht, dass das einfach ein kühler Opportunist ist, der dann morgen auch was anderes sagt. Gut, im Blick auf Trump hat er seine Meinung selber geändert. Der hat ihn ja anfangs gehasst und so. Aber ich habe das Gefühl, der glaubt da wirklich dran. Und das ist mir dann doch auch fast noch unheimlicher. Also, I don't know.
Ja, das ist auch so, die sind halt so ein bisschen unberechenbarer einfach, ne? Also gefühlt.
Ja. Ja.
Finde ich. So, die,
also die halten halt daran fest bis zum Schluss, das ist quasi dann, ja.
Aber zum Beispiel, nimm einen Mike Pence, ne? Dann der ehemalige Vize neben Trump, in Trumps erster Legislatur. Das ist auch ein True Believer.
Absolut.
Rechtskonservativ, Stramm. Evangelikal, bis zum geht nicht mehr. Also wirklich. So, und naja, und als es dann eben um die Frage der gestohlenen Wahl ging und so weiter, war, und das war schon aus seinem Glauben heraus, aus seiner Religion heraus, das nehme ich dem ab, hat er gesagt, so, und hier ist jetzt Schluss. Mhm. Ich werde nicht den Forderungen nachkommen, die Donald an mich hegt, die Stimmen nicht auszuzählen und nicht zu verifizieren, sondern jetzt tue ich meine Pflicht dem Staat gegenüber. So, also ich will nur sagen, ne, ich stehe nicht auf den Mike Pence überhaupt nicht und so weiter, aber der hat damit dann quasi auch seine politische Karriere beendet. Ich will nur sagen, das hat ihn schon was gekostet. Also es ist ja völlig normal, dass er das tun sollte gefälligst. Ja, also es ist schon irre, dass man ihn dafür loben muss quasi. Aber ich wollte nur sagen, ne, da gibt es dann doch diesen moralischen Punkt, wo jemand sagt, so, und jetzt ist Schluss.
Ja. Aber da haben wir auch wieder so eine externe Instanz, wie zum Beispiel eben die Regierung beziehungsweise irgendwie dann die Verfassung oder sowas, die quasi ein Korrektiv sein kann. Wenn das Einzige, worauf du dich beruhst, quasi ein Glauben ist oder eine biblische Auslegung oder sowas und da kein anderes Korrektiv und auch kein aufklärerischer Funken von außen irgendwie reinkommen kann, dann ist es schwierig, glaube ich.
Ja, stimmt. Und das Beispiel von Pence finde ich aber wirklich auch gelungen, weil das ist jetzt eine Geschichte, da hat einer dann, irgendwann ist er angestoßen und hat gesagt für sich, jetzt komme ich mit meinen christlichen Werten, die mir alles bedeuten, komme ich so in Konflikt, jetzt muss ich quasi Stellung beziehen. Und dann hat man gemerkt, da ist nicht stumpfe Loyalität oder Opportunismus an erster Stelle. Das ist eigentlich ein schönes Beispiel, wie das auch sein kann, weil ich glaube, Trump und Konsorten und auch so ein Fred Waterford, die sind ja eigentlich zu zutiefst zynisch. Das ist eine ganz zynische Grundhaltung. Alles, was dient, aber man nimmt nichts wirklich ernst. Alles, was dient, das räumt man ab, aber man nimmt eigentlich nichts und niemanden wirklich ernst. Es ist überall ein doppelter Boden drin. Und Leute wie Mike Pence, die sind nicht zynisch. Die glauben daran und da kann man mindestens vielleicht noch die Hoffnung hegen, dass sie irgendwann sagen, ja, dass sie den Glauben ans System verlieren, weil ihnen etwas doch noch wichtiger ist als diese politische Hackordnung und so. Das wäre jetzt vielleicht eine hoffnungsvolle Spitze des Ganzen.
Ja, oder auch, weil sozusagen irgendwann der Moment kommt, dass solche Systeme vielleicht auch nicht mehr funktionieren, weil wenn du dauerhaft mit diesem Zynismus, also du kannst ja nicht nur mit Zynismus ein ganzes System permanent aufrechterhalten, sondern das muss ja auch noch, es geht ja trotzdem auch gerade besonders in Politik ganz viel um Beziehung und ganz viel um Resonanz. Und auf dieser Beziehungsebene muss ja trotzdem noch irgendwas passieren. Weil wenn auf dieser Beziehungsebene, glaube ich, nichts mehr passiert, dann bricht's. Dann kippt's, glaube ich, so. Also jetzt gerade nur, weil du Fred Waterford nochmal angesprochen hast und dem Zynismus. Du kannst ja nicht ein System nur auf Zynismus irgendwie und nur mit Opportunisten erhalten. Mhm. Ich glaube, das funktioniert auch nicht. Zumindest nicht auf Dauer. Ich glaube, dann kippt es auch. Also hoffe ich zumindest.
Ja, oder die geraten sich dann gegenseitig in die Haare.
Genau,
also,
deswegen.
Da hast du bei Musk und Trump und so, dann wenn jeder seinen Vorteil sucht, irgendwann ist die Welt zu klein für so viele Selbstdarsteller. So,
genau. Dieser Aspekt von, wenn es wirklich nur noch darum geht, dass sich selbst jeder der Nächste ist, dann kommen sie nicht mehr an den Punkt, wo sie das alles erhalten wollen, gemeinschaftlich.
Ja, good point.
Ja.
Ja, ich nehme an, wir müssten dann langsam mal in die Zielgerade einbiegen.
Das ist richtig.
Ich würde gerne noch eine, also wir haben jetzt ja sehr intensiv über die Hauptthemen der Serie gesprochen. Ich würde einfach gerne noch mal ein paar Gründe aufzählen, warum ich diese Serie so wahnsinnig gut gelungen finde, jetzt auch fernab dieser intensiven Problematik, die wirklich ganz stark dargestellt wird.
Ja.
Darf ich das kurz machen?
Ja, gerne.
Ja. Also zum einen ist sie technisch wahnsinnig gut gemacht. Es sind wirklich ganz starke Bilder, die wir zu sehen kriegen. Wenn diese Handmaids quasi durch die Straßen laufen in Slow Motion im Zweier-Ding, das sind schon unfassbare Bilder. Dazu hat die Serie einen wahnsinnig guten Soundtrack, der also so immer so zwischen elektronisch und klassisch, wo ich nur empfehlen kann, wenn ihr eine Surround-Anlage habt, guckt die Serie bitte auf der Surround-Anlage. Oh, wow. Das ist so räumlich abgemischt, das ist wirklich sagenhaft. Also habe ich auch bei einer Fernsehserie so gut noch nie gesehen, wirklich. Also ich immer wieder saß ich da und dachte, boah, das kommt jetzt aus allen Boxen und das ist so, und das ergreift dich dann gleich auch noch mal mehr, weil es dann auch ein unglaublich emotionaler Soundtrack ist. Zum Dritten hat die Serie natürlich noch viele andere Themen, die sie aber auch wirklich sehr ernst nimmt. Also das ganze Thema Trauma nimmt sie wirklich ernst. Sie zeigt, was Trauma mit Menschen macht, wie viel Schwierigkeiten das mit sich bringt, ein Trauma zu überwinden, wie gezeichnet Menschen sind auf längere Zeit. Sie spricht ganz intensiv über Fluchterfahrung. Wirklich. Und das hätte man alles auch aussparen können. Aber das macht die Serie wahnsinnig gut. Also, die lässt einen verstehen, wie es Menschen auf der Flucht in einem anderen Land, wo sie nicht willkommen sind, geht. Nämlich dann in Kanada. Das ist dann nämlich natürlich auch schön, dass es auch ein westliches Land ist, die Amerikaner quasi dann am Anfang quasi klatschend in Empfang nimmt und am Ende Amis Rausschilder hochhalten und so. Ne? Das erinnert einen dann auch an Dinge, die man aus dem eigenen Land kennt.
Ja. Ich wollte gerade sagen, aber auch absurd aktuell, weil Amerikaner flüchten ja auch aktuell nach Kanada.
Ja, genau. Krass. Ja, genau. Und dann auch das ganze Thema Gerechtigkeit versus Rache versus Vergebung. Also auch eine sehr christliche Frage wird dort auch super intensiv an manchen Beispielen, die ich nicht spoilern will, wirklich aufgegriffen, wo du auch Also, ne, ich sagte vorhin im Vorgespräch, ich bin ja nun von meiner Theologie her ein Allversöhner. Und trotzdem gab es da Situationen, wo jemand, der so schlimme Dinge getan hat, dann von den Frauen gelyncht wird, quasi, wo ich einfach nur dachte, yes, 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 jetzt geht da, was er verdient.
Ja, ja, klar. So,
und gleichzeitig hat mich das mit meiner christlichen Überzeugung konfrontiert, ja, Vergebung und alle Menschen sollen und so weiter, ne? So, und das macht die Serie auch sehr gut, weil sie dann auch diesen Konflikt zwischen auch wiederum zeigt, was das bei den Frauen dann aber auch hinterlässt, wenn sie diese Rache genommen haben und so weiter. Yeah. Also es wird alles sehr nicht eindimensional behandelt, sondern mehrdimensional und intensiv und man wird da wirklich in Lebensgeschichten reingeschmissen, die einem, finde ich, viel mehr Verständnis für das tatsächliche Leben gibt, als man das sonst oft so bei so Serien hat, die so irgendwie so holzschnittartige Sachen dir vorsetzen und so. Und das macht wirklich auf so vielen Ebenen diese Serie so sehr, sehr gut, dass ich einfach nur empfehlen kann, die zu schauen. Das ist ein echter Gewinn.
Du hast jetzt quasi damit schon vielleicht die Schlussrunde eingeläutet. Wem würdet ihr die Serie empfehlen? Oder vielleicht wem auch nicht? Vielleicht andersrum gedacht, nein.
Ja. Also ich habe bei der Serie, ich habe oft gedacht, ich weiß nicht, ob ich sie Menschen empfehlen würde, die selbst unter einem rigorosen religiösen System gelitten haben. Ich kenne solche Menschen, die mir auch sehr nahe stehen, wo ich denke, das könnte irgendwo etwas Katharsisches, etwas Befreiendes haben, es könnte aber auch quasi retraumatisieren, weil es gibt schon einzelne Motive in der Serie, wo ich jetzt als jemand, der in fundamentalistisch/evangelikalen Kreisen aufgewachsen bin, zumindest Geschichten kenne aus meinem Umfeld, da gibt's erschreckende Parallelen. Und da weiß ich nicht, ich habe den Impuls zu sagen, guck dir das an irgendwo und gleichzeitig auch, weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, auf jeden Fall würde ich es Leuten empfehlen, die federführend in solchen Systemen zu Hause sind oder die jetzt vielleicht ein bisschen neutraler gesagt, die sich so für eine ganz konservative Familien- und Sexualethik stark machen und die eher fundamentalistisch evangelikal argumentieren mit Bibelstellen und so weiter. Da finde ich das doch ein heilsames Seherlebnis, sich mal zu fragen, zielen Dinge, die ich guten Gewissens und guten Glaubens möchte, zielen die in eine Richtung, die bei The Handmaid's Tale enden könnte. Mhm. So. Und du, Jana?
Ja, auch eher andersrum gedacht. Wem würde ich die, glaube ich, nicht empfehlen? Also Menschen, die in Bezug auf solche Dinge eben entsprechende Erfahrungen gemacht haben. Auch Menschen, die irgendwie Erfahrungen von sexualisierter Gewalt und Ähnliches gemacht haben. Würde ich das auch nicht empfehlen? Ja, so, ja, vielleicht tatsächlich so rum gedacht. Alles unbenommen dessen, dass die Serie an sich, wie Jay das gerade so schön gesagt hat, also einfach eine ultra gute Serie ist, auch prämiert. Ich glaube, die haben auch Emmys abgeräumt und sowas. Also wirklich hoch prämiert, unglaublich gute Serie. Und deswegen, genau, einfach Menschen, die eine bestimmte Sensibilität an den Tag legen in Bezug auf sexualisierte Gewalt, Missbrauch, Vergewaltigung und Ähnliches. Mhm.
Sie drei Gruppen empfehlen, zum einen Atheisten, die Munition suchen, warum Religion eine echt schädliche Sache für die Welt ist. Super, ihr kriegt hier echt gezeigt die Schattenseiten von allem, also nicht von allem Religiösen, aber von dem, wie Religion wirklich missbraucht werden kann. Mhm. Also echte Empfehlung. Munition findet ihr hier. Ich würde sie allen empfehlen, die gegen das Patriarchat kämpfen, weil diese Serie sehr, sehr gut klar macht, was das Patriarchat tut, wie entmündigend und wie entmenschlichend das Patriarchat ist und dass es eben Männer hervorbringt, die denken, ihnen stehen Dinge zu, die ihnen einfach nicht, also was zu hinterfragen ist, Punkt. Ne? Also Menschen, die sich in dieser Hinsicht Empowerment suchen, ich finde, die Serie kann hier empowern, um das Patriarchat zu bekämpfen. Und als drittes würde ich sie Christen empfehlen, um sich irgendwie klar zu machen, das geht ein bisschen in die Richtung, was Manuel gerade sagte, wo wollen wir denn hin? Und klar, das ist eine Dystopie und das ist auch eine bisschen extreme Sichtweise, aber wie gesagt, wenn wir an Iran denken, ist das auch nicht weit weg, sozusagen. Aber wo wollen wir denn als Christen hin? Geht es um eine bestimmte Moral, die umgesetzt werden muss, um die Gesetze Gottes, die umgesetzt werden sollten in einem Staat? Worum geht es uns? Und zumindest gibt diese Idee, also gibt diese Serie ein Bild davon, was passieren kann, wenn Menschen mit sehr christlichen Ansichten sehr furchtbare Dinge tun.
Ja.
Und das könnte uns davor bewahren, in so eine Richtung zu gehen. Also genau, das wären die drei Gruppen, denen ich das empfehlen würde.
Ja, dann machen wir doch den Sack zu, oder?
Ja, würde ich sagen. Es gäbe noch viel zu sagen. Man könnte natürlich auch noch darüber sprechen, dass diese Handmaid's Tale Mäntel an verschiedenen feministischen Demonstrationen und Märschen gegen Verschärfungen von Abtreibungsgesetzen und so weiter von den USA bis nach Irland und so immer wieder als symbolisch gebraucht wurden, dass Frauen sich gekleidet haben in diesen Mänteln, um
die ja auch biblische Bezüge haben.
Ja, weil das so ein bisschen so wie ein Symbol wurde dann für auch weibliches Empowerment so. Die Serie hat wirklich dann bis in politische Dimensionen hinein auch eine Prägekraft gehabt.
Ja, und ich meine, es ist ja auch nicht unrelevant. 85 ist der Report der Markt rausgekommen. Bis 1997 war Vergewaltigung in der Ehe noch nicht strafbar, zum Beispiel in Deutschland.
Krass, ja.
Also diese Parallelität sozusagen besteht. Aber ja, genau. Es gäbe noch super viel, worüber wir reden könnten und super, super viele Themen. Falls ihr noch Gedanken dazu habt, dürft ihr uns natürlich gerne das schreiben beziehungsweise Kommentare hinterlassen. Wir haben bei diesem Umfang, bei diesen vielen Themen, Jay hat es schon angedeutet, keinen Anspruch auf vollständige Abdeckung aller Inhalte, die in dieser Serie irgendwie auch vorkommen und aller Themen, die besprochen werden müssten. Und wir hoffen aber, dass wir euch ein bisschen zumindest auf den Geschmack bringen konnten, euch mit dieser wichtigen Serie auseinanderzusetzen. Und wenn ihr sagt, ihr fühlt euch jetzt nicht direkt dazu ermutigt, die zu schauen, dann ja, guckt ihr euch vielleicht irgendwie zumindest mal den Trailer bei YouTube an oder entscheidet euch dazu, vielleicht das Buch zu lesen von Margaret Atwood, der Report der Markt.
Ja. Darf ich noch einen Satz anfügen? Wenn man wirklich die 6 Staffeln durchhält, die Serie endet auf einer hoffnungsvollen Note. Also auch wenn es zwischendrin ganz schön hart und anstrengend ist und schwierig, ich will nur sagen, es lohnt sich durchzuhalten, weil es sozusagen mit Hoffnung endet.
Ja.
Genau, und wir wollen euch in diesem Sinne auch mit Hoffnung entlassen und genau, hoffen, dass ihr
einen schönen Sommer habt.
Ja, einen schönen Sommer habt, genau. Wir machen Sommerpause, richtig?
Ja.
Wir machen Sommerpause.
Juli.
Im Juli.
Gibt's keinen Popcorn Culture, genau. Aber im August wollen wir wieder
da geht's weiter.
Starten wir dann wieder und dann im September quasi mit unserer Live-Folge auf dem RefLab Festival 6. 7. September 2025 in Zürich. Falls ihr da seid, kommt vorbei und ansonsten könnt ihr die Folge natürlich wie gewohnt dann bei RefLab hören.
Ja.
Habt's ganz hübsch. Habt genau einen hübschen Tag und bis bald.
Bis bald. Tschüss.
RefLab.